ARD. Die Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3. Mit Marie Kaiser und Anne-Dore Krohn.
Während wir hier den letzten Podcast vor den Sommerferien produzieren, sind wir in Gedanken, das müssen wir schon zugeben, auch schon eigentlich an der Ostsee bzw. am Badesee.
Ja, und welche Bücher Sie schnell noch reinstecken können ins Reisegepäck oder die Strandtasche, verraten wir in unserer ganz neuen Rubrik Neu auf Tasche. Da empfehlen wir drei Bücher, die gerade frisch und günstig im Taschenbuch erschienen sind, die inhaltlich aber keine Leichtgewichte sind, versprochen.
Außerdem wandern wir an Flüssen entlang und drehen mit der kongolesisch-britischen Autorin Christina Fontes eine Runde übers African Book Festival.
Viel Spaß mit unserem Podcast, mit den Bücherblättern. Diese Sendung, die kommt gleich zu Beginn richtig in Fluss. Denn in der letzten Sendung vor den Sommerferien gehen wir raus, schauen uns das genauer an, was uns so Tag für Tag umfließt. Die Flüsse. Der Nature Writer Carsten Kluth ist bei uns im Studio mit seinem Buch Zeitströme über Flüsse und Menschen. Und er teilt seine Beobachtungen über Flüsse und das Fließen an sich jetzt mit uns. Schönen guten Abend und danke fürs Vorbeikommen, Carsten Kluth.
Hallo.
Ja, Herr Kluth, Sie erwandern und beobachten ganz unterschiedliche Flüsse in Ihrem Buch. Flüsse und Flüsschen, muss man sagen. Die Themse, die obere Donau, aber auch die Panke in Berlin, die Schwartau, ein kleiner Fluss in Schleswig-Holstein. Welche Erkenntnisse hat Ihnen dieses Wandern an Flüssen denn gebracht?
Also ich muss vorausschicken, ganz am Anfang wollte ich wirklich alle Flüsse abwandern. Das war Ende 2019, dann kam 2020, da wissen wir dann alle, oder vielleicht erinnern sich nicht mehr alle, aber es kam dann Corona. Meine ganzen Pläne, diese Flüsse, die Sie gerade aufgezählt haben, abzuwandern, haben sich dann zerschlagen. Und ich musste gezwungen auch ein bisschen anders drüber nachdenken. Und es hat sich dann bei dem Projekt gezeigt, dass es nicht so einfach, für mich jedenfalls nicht so einfach war, bis manchmal fast unmöglich zu sagen, was ein Fluss eigentlich ist. Und dann ist dieses Buch so entstanden, wie es entstanden ist.
Sie waren ja dann aber schon an den Flüssen und wo Sie eben hingehen konnten, zum Beispiel die Panke oder die Schwartau, und haben die schon auch versucht zu begreifen mit Anschauung, mit Flusswasser abfüllen und allen möglichen Aktionen. Welche Erkenntnisse haben Sie da gewonnen?
Also wenn ich bei der Panke ganz kurz anfangen kann, da ist es ja gar nicht so einfach, sie zu begreifen, wenigstens wenn man von der Spree anfängt beim Deutschen Theater, bei der Südpanke, die ist nämlich dann gar nicht da, die ist unter in Rohren, da war das nicht so einfach, das wird dann weiter oben natürlich dann anders. Bei der Schwartau, einem kleinen 40 Kilometer langen Fluss bei uns in Schleswig-Holstein, da wo wir mittlerweile wohnen, nach Langlein in Berlin, da habe ich es tatsächlich mal versucht, einfach Flusswasser, alle paar 100 Meter, habe ich immer gesagt, nehme ich ein Glas raus, stelle das dann bei mir in den Garten und wollte den Fluss, der 40 Kilometer lang ist, dann so abbilden, um zu sehen, ist das dann der Fluss, ist dieses Wasser der Fluss? War es natürlich nicht. Das war eine Sache.
Interessanter Gedanke, den Fluss im Garten nachzubauen. Ein ganz wichtiger Gedanke in Ihrem Buch ist ja auch, dass es die Erde mal ohne Wasser gab. Und jetzt schreiben Sie, eigentlich müsste die Erde heute eigentlich Wasser heißen. Wie genau meinen Sie das?
Ich habe natürlich sehr, sehr, sehr viel recherchiert und bin irgendwann auf diese, es ist immer noch eine Theorie, eine astronomische Theorie, dass die Erde am Anfang mehr oder weniger eine wasserlose Erde war. Das war wirklich Erde. Und dann ist ein marsgroßer Asteroid, der so etwa aus dem Bereich des Neptuns, nimmt man an, auf die Erde draufgeknallt quasi, hat dann ein großes Stück wieder rausgeschlagen, das ist heute der Mond, und hat so das Wasser hingebracht, natürlich in einem ganz anderen chemischen Zustand. Und das spielt in dem Buch auch eine Rolle, dass das Wasser erst zu uns gekommen ist und die ganzen Vorstellungen des Fließens, die Wassergottheiten, was auch immer ist dann da drin. Das kann man da drin dann nachlesen.
Am Ende ist es nicht nur ein Buch über Flüsse geworden, sondern eigentlich ein Buch übers Fließen. Was haben Sie darüber herausgefunden, was Fließen eigentlich ist?
Das war genau dieses, dass ich irgendwann ein bisschen daran gescheitert bin, was ist denn ein Fluss? Ist der Fluss das Wasser? Ist das Fluss die Schwebeteilchen im Wasser, die Fische? Bin das ich, wenn ich da drin schwimme zum Beispiel? Oder es ist das Ufer? Oder sind es die Bäume am Ufer? Und dann habe ich mal das andersrum angeguckt und gesagt, was ein Fluss wirklich ist, das ist, dass er fließt. Ein Fluss, der steht, ist kein Fluss mehr. Und dann ist natürlich alles offen. Dann ist natürlich jede Analogie offen. Und ich habe dann zum Beispiel ein Kapitel, einen Fluss, der aus Autos besteht. Also die Hälfte meiner Familie ist aus der Türkei. Und wir fahren also auch jedes Jahr ganz klassisch, wie Millionen andere in Europa, dann über den Balkan in die Türkei. Und ich habe mir das dann als Fluss vorgestellt. Ich habe das Melgralia genannt. Und das war tatsächlich ganz lohnend, sich mal selber als ein Teil eines Flusses zu begreifen.
Vor allem, wenn man im Stau steht, denke ich gerade, dann denkt man, man ist jetzt an irgendeinem Staudamm gerade gelandet. Wir Menschen bestehen ja auch aus ganz viel Wasser eigentlich. Wie viel Fluss steckt denn in uns? Also inwiefern sind wir Menschen eigentlich auch Flusswesen?
Das habe ich vor allem, als ich die Themse oder vor allem ihre Nebenflüsse oder einige, 2, 3 Nebenflüsse abgewandert bin, das war in einer Zeit, in der ein mir sehr nahestehender Mensch eine sehr schwere Krankheit hatte und der immer dort in London gewohnt hat. Und ich habe dann irgendwo mal gelesen, dass der größte Teil des Londoner, fast alles Trinkwasser, kommt aus der Themse. Das heißt, wenn man da geboren ist und der Mensch besteht als Kleinkind, ich weiß nicht, zu 80% aus Wasser und später ist es dann ein bisschen weniger, deswegen kriegen wir dann Falten. Da dachte ich, es ist dieses Themsewasser, was in diesen Menschen drin ist. Was in mir natürlich dann auch ein bisschen drin war, aber natürlich habe ich viel Berlin- oder Schleswig-Holstein-Wasser noch mitgebracht. Da kam das dann her mit dem, dass wir aus Wasser bestehen.
Wir sind wandelndes Wasser. Sie vergleichen auch Bücher mit Flüssen. Ein Buch ist ein Blick vom Ufer aus. Ein Buch ist Anlass zum Erzählen, so wie ein Fluss Anlass zu seinem Fließen ist. Sehr schöne Sätze aus Ihrem Buch. Wie würden Sie diese Verwandtschaft von Büchern und Flüssen beschreiben? Das interessiert uns als Literaturagenten natürlich besonders.
Ich glaube, das geht den meisten Autoren, wenigstens die, mit denen ich mich austausche, so, dass man anfängt mit einem Plan. Und ein Freund von mir, der auch schreibt, hat mal gesagt, das ist ja das große Privileg jedes Autoren, dass man die tolle Idee hat und die dann an die Wand fahren darf. Das heißt, es kommt immer was ganz anderes raus. Es wird was dazugetan, eigenes Erleben. Man recherchiert. Ich bin sehr, sehr viel in ganz vielen Bibliotheken, ganz viele Bibliothekskarten auch immer in meiner Tasche. Und so ist es eben dann auch bei einem Fluss. Da kommt ja dauernd etwas dazu und er wird größer und er findet einen Weg, den man vorher nicht weiß.
Wenn wir das nächste Mal einen Fluss betrachten, Herr Kluth, vielleicht einfach die Havel oder die Spree hier vor der Haustür, was empfehlen Sie uns, worauf wir dann achten sollen?
Ich habe immer eine Sache halte ich für ganz wichtig, dass man wirklich erstmal hinguckt, so banal das klingt, dass man wirklich versucht hinzusehen. Mir geht es bei unserem kleinen Fluss so, wenn ich mich da hinsetze, reingucke, sehe ich erstmal einfach nicht sehr viel, da sehe ich Wasser. Und nach ein paar Minuten fängt es an zu leben, als ob Dinge zu einem kommen. Und das ist tatsächlich etwas, was man auch in der Nature-Writing-Tradition, wenn ich es mal so nennen will, drin hat, dass man sich selber rausnehmen muss, dass man die Welt quasi kommen lassen versuchen soll, sie kommen zu lassen. Und Gottfried Keller hat mal gesagt, wenn man ganz still wird, dann bewegt sich die Welt. Mhm. Und das würde ich empfehlen.
Die Sommerferien liegen fast schon vor uns allen. Vielleicht mal Zeit, genau so eine Übung zu machen und mit dem Geist einfach auch mal sich die Zeit zu nehmen, einen Fluss zu betrachten. Die passende Lektüre dazu, die haben wir Ihnen jetzt schon empfohlen, nämlich Carsten Kluths Buch Zeitströme über Flüsse und Menschen. Das Buch ist im Verlag HarperCollins erschienen, hat 416 Seiten und kostet 26 Euro. Ja, und wir wünschen immer guten Fluss im Leben, Carsten Kluth.
Vielen Dank.
Tschüss.
Favorit Buch.
In Other Worlds, das war das Motto des African Book Festivals in dieser Woche in der Alten Münze in Berlin. Mit dabei war auch Christina Fontes mit ihrem Debüt Wohin du auch gehst. In ihrem Roman verwebt die kongolesisch-britische Schriftstellerin die Geschichten zweier Frauen, die im Kongo geboren sind. Bijou wird nach Unruhen in Kinshasa als Teenagerin nach London geschickt. Hier verliebt sie sich zum ersten Mal in eine Frau und will das vor ihrer streng religiösen Tante Mireille verbergen. Doch auch Tante Mireille trägt ein Geheimnis aus der Vergangenheit mit sich herum, als sie sich noch Mira nannte und eine wilde Teenagerin war. Die Literaturagenten haben Christina Fontes zum Interview getroffen.
Hello, thank you for taking the time for talking to us.
Thank you for having me in Berlin.
Sie haben Kinshasa mit etwa 4 Jahren verlassen und dennoch beschwören Sie im Buch die 1980er Jahre im Kongo ganz lebendig herauf. Wie ist Ihnen das gelungen? An welche Erinnerungen haben Sie da angeknüpft?
Yeah, I think firstly, whilst I was very young when I left Kinshasa, Kinshasa never left me. So even growing up in London, you know, as soon as you came back home, you were straight back in Kinshasa.
Ich war zwar noch sehr jung, als ich Kinshasa verlassen habe, aber Kinshasa hat mich nie verlassen. Selbst als ich in London aufgewachsen bin, haben wir zu Hause viel Französisch gesprochen und Lingala und kaum Englisch. Wir haben kongolesisches Essen gegessen und kongolesische Musik gehört. Und die 70er und 80er Jahre waren einfach eine sehr interessante Zeit für den Kongo, weil damals Diktator Mobutu an der Macht war. Er hat das Land in Zaire umbenannt und mit ihrer Authentizitätskampagne drängte die Regierung die Menschen dazu, so afrikanisch und kongolesisch wie möglich zu sein. In der Öffentlichkeit sollte traditionelle Kleidung getragen werden und die Leute wurden angehalten, neue afrikanische Namen anzunehmen, denn viele trugen wegen der langen Kolonialgeschichte des Kongos europäische Namen. Es war eine sehr interessante Zeit. Ich habe viel darüber auf YouTube recherchiert, mir alte Videos angesehen und Bücher über diese Zeit gelesen.
And the government really pushed, you know, for this like African pride. So it was just a very interesting period in general. But I did do a lot of studying on YouTube, watching old videos that people had recorded, reading books, you know, reading kind of non-fiction texts that people had written about that time.
Es gibt noch eine andere Zeitebene im Buch, die ist so ums Jahr 2004 angesiedelt. Dieser Teil der Geschichte spielt dann in London. Was hat Sie genau an dieser Zeit interessiert?
Das habe ich ganz bewusst so entschieden, dass das Buch im November 2004 beginnt, in der gleichen Woche, in der der British Civil Partnership Act im Parlament verabschiedet wurde. Das Gesetz, das zwei Personen des gleichen Geschlechts erlaubt, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen. Ich wollte die politische Atmosphäre einfangen, die zu dieser Zeit herrschte. Auf der einen Seite wird dieses sehr lebensverändernde Gesetz im Parlament verabschiedet, aber das kontrastiert stark mit der Lebensrealität im Norden Londons, wo die kongolesische Kirche weiterhin tut, was sie tut.
In the middle of North London, doing what they're doing.
Sie erzählen in Wohin du auch gehst die Geschichte von zwei Frauen, von Mira und Bijou. Anfangs habe ich beim Lesen nicht geahnt, dass diese Figuren Mira und Bijou miteinander verwandt sind. Dass diese streng religiöse Tantine Mireille, die ihre Nichte behüten will, einmal selber eine abenteuerlustige Teenagerin namens Mira war, die auf Kinshasas Straßen getanzt hat. Denn sie verweben die Geschichten dieser Frauen aus zwei Generationen wirklich ganz achtsam miteinander und lassen sich Zeit damit, die Verbindung der beiden auch zu offenbaren. Warum?
Thank you. I'm glad that people get it. You're always scared as a writer, will people understand what I'm trying to do? And you're kind of, ah, will this work? Will it not work? So I'm glad that it worked.
Danke. Ich freue mich immer zu hören, dass das funktioniert hat. Ich wollte mit dieser Geschichte zeigen, wie bestimmte Erfahrungen uns zu dem machen, was wir sind. Menschen wachen nicht einfach auf und sind plötzlich verschlossen oder verbittert. Wir alle kennen solche Leute, die immer wütend sind, alles negativ sehen und schlecht machen. Aber oft gibt es dafür einen Grund. Deshalb fand ich es so interessant, die Geschichte von Mira zu schreiben und zu sehen, wie sie sich zu dieser verbitterten Person entwickelt. Es ist fast, als wäre die junge Mira und Tante Mireille zwei komplett verschiedene Personen. Wie wird aus der Teenagerin, die so leichtsinnig auf der Straße tanzt und mit dem Fremden, den sie nicht kennt, nach Hause geht, diese erwachsene Frau, die der Kirche hörig ist, sich verschließt und dabei auch etwas von ihrer Menschlichkeit verliert? Es war eigentlich sehr traurig, denn für mich als Schriftstellerin sind meine Figuren immer auch Menschen. Deswegen fühle ich auch immer sehr mit ihnen mit. Mir hat Mira am Ende sehr leid getan. Ich habe gedacht, du hast einige schreckliche Dinge getan, aber du hast wirklich auch einiges durchgemacht. Mir war es wichtig, meine Figuren Fehler machen zu lassen, sie wachsen zu lassen und sie einfach nur Menschen sein zu lassen.
Seeing them as people and allowing them to make mistakes and allowing them to grow and allowing them to just, yeah, to just be people.
Gleich zu Beginn des Buchs, da gibt's eine Szene, die sich sehr eingeprägt hat. Die kleine Mira ist gerade mit ihrer Familie nach Kinshasa gezogen und sie sieht aus dem Auto heraus eine Frau, die brennt, die angezündet wurde, weil sie mit einer anderen Frau zusammen war. Mira versteht erst nicht, was das bedeutet. Warum wollten Sie die Situation für queere Menschen in Kinshasa in den 1980er Jahren gleich zu Beginn in so einer Drastik schildern?
Because I wanted to show that so there's often this misconception that queerness doesn't exist.
Es gibt oft diesen Irrglauben, dass es Queerness im Kongo nicht gäbe. Das liegt daran, dass viele so tun, als würden queere Menschen dort einfach nicht existieren. Mit dieser traumatischen Szene wollte ich zeigen, dass so etwas damals wirklich passieren konnte. Und auch wenn die kleine Mira nicht weiß, was es genau bedeutet, wenn zwei Frauen zusammen sind, die ältere Schwester und die Eltern wissen genau, was es bedeutet. Und die Strafe war so hart, weil das Verbrechen als so schwerwiegend betrachtet wurde. Wenn es es unafrikanisch ist, queer zu sein und es Queerness in Afrika nicht gibt, wenn es angeblich unafrikanisch ist, warum sind dann die Strafen so hart? Warum werden Menschen dafür verbrannt? Das ergibt keinen Sinn. Durch meine eigenen Erfahrungen habe ich erkannt, dass es eher so ist, dass wir nicht über Queerness sprechen und das Thema totgeschwiegen wird. Mira selbst wird an dieser Szene mit der brennenden Frau später zurückdenken, als sie erfährt, dass ihre Nichte lesbisch ist. Ihre Reaktion ist, was zum Teufel? Es ergibt auch irgendwie Sinn, wenn das Erste, woran man sich erinnert, wenn zwei Frauen zusammen sind, Feuer ist. Dann will man jemanden, den man kennt, davor schützen, so etwas durchmachen zu müssen.
You want to protect somebody, you know, from having to go through that. So that's, those are her memories of what it means when two women to get together.
Favorit Buch.
Und das ist in dieser Woche Christina Fontes mit ihrem Roman Wohin du auch gehst. Der Geschichte einer queeren Frau aus der afrikanischen Diaspora. Wie viel hat die aber mit der Autorin Christina Fontes selbst zu tun?
Ja, also jede Menge hat sie mit ihr zu tun. Auch wie ihre Erzählerin Bijou ist auch Christina Fontes im Kongo in den 1980er Jahren geboren. Auch sie ist queer und sie musste sich anhören, dass es unafrikanisch sei, queer zu sein. Aber die Geschichte von Bijou ist nicht ihre Geschichte. Also Bijou lebt ja bei ihrer streng religiösen Tante Mireille. Sie führt eine Beziehung zu einer Frau und versucht das geheim zu halten. Aber die empfängt sie dann eben eines Abends mit einem Pastor zu Hause, der ihr mitteilt, dass jemand davon geträumt hat, dass sie einen gewissen Mann heiraten soll aus der Gemeinde. Und so soll es dann eben auch geschehen. Und die Kirche wird da so als Zufluchtsort der in London lebenden schwarzen Community dargestellt. Die Religion schwingt ja in dem Buch ganz viel mit, auch im Titel Wo du hingehst, werde ich hingehen. Ist ja ein Satz aus der Bibel. Aber Bijou, eine junge queere Frau, die fühlt sich natürlich von der Kirche unterdrückt und soll eine Konversionstherapie machen, um sich die Liebe zu Frauen irgendwie abzugewöhnen. Und ich habe Christina Fontes gefragt, welche Rolle das Nachdenken über Religion beim Schreiben des Romans gespielt hat.
I think, as you say, it's two things. It's, and can we even separate the two? There's religion and then there's a church.
Ich glaube, es wäre für mich unmöglich gewesen, einen Roman über die kongolesische Community zu schreiben, ohne die Kirche zu erwähnen. Besonders in London in den 90er Jahren, als viele Menschen aus dem Kongo nach Großbritannien eingewandert sind, waren die Kirchen oft die allerersten Orte, an denen die Menschen Hilfe gesucht haben. Die Menschen kommen aus dem Kongo, einem französischsprachigen Land, in das englischsprachige Großbritannien. Und nicht nur die Sprache ist anders, alles ist anders. Die Art und Weise, wie die Verwaltung arbeitet, ist anders. Auch das Schulsystem funktioniert anders. Alles, was wir im Kongo haben, basiert durch den Kolonialismus auf einem französischen und belgischen System. Und so haben die Pastoren eine große Rolle dabei gespielt, den Menschen zu helfen, sich an das Leben im Vereinigten Königreich anzupassen. Allerdings kennen wir alle den Spruch, Macht macht korrupt und absolute Macht macht absolut korrupt. Und Menschen lassen sich von dieser Macht mitreißen, wenn sie die Verantwortung für so viele Menschen tragen. Das steigt ihnen zu Kopf. Egal in welcher Gemeinschaft man ist, auch in schwarzen Communities oder in der LGBTQ-Community, es gibt immer irgendwelche Regeln und Vorschriften und wenn man sich außerhalb dieser Regeln bewegt, wird man zum Außenseiter. Auch in der LGBTQ-Community gibt es bestimmte Regeln und wer sich an die nicht hält, kann ausgegrenzt werden.
You see what I mean? Even within the LGBTQ-Community, I would say, you know, there are kind of ways to be, ways to behave, and anyone who kind of doesn't fit in to that kind of gets ostracized.
Sie haben 2021 Christina Fontes einen ganz bedeutenden britischen Nachwuchsliteraturpreis gewonnen, den die bekannte Schriftstellerin Bernardine Evaristo gestiftet hat und konnten auch dadurch überhaupt ihren ersten Roman schreiben. Wie war es denn, Bernardine Evaristo als Mentorin zu haben? Was haben Sie von ihr gelernt?
Ja, it's very exciting and I say that Bernardine is the Beyoncé of the writing world.
Ja, das ist sehr aufregend. Für mich ist Bernardine die Beyoncé der schreibenden Welt. Sie ist eine brillante Autorin, sehr großzügig mit ihrer Zeit und sehr aufrichtig. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, oh, ich will andere Autoren fördern, ich will mich für schwarze Frauen einsetzen, aber das ist nur Gerede. Aber Bernardine war wirklich da, hat mir gute Ratschläge gegeben und mich unterstützt. Vor allem hat sie mir das Selbstvertrauen gegeben, mich selbst als Schriftstellerin zu bezeichnen. Das ist mir etwas schwer gefallen. Ich habe mir die Bestsellerlisten der New York Times oder Sunday Times angeschaut und mich gefragt, kann ich hier wirklich Schriftstellerin sein? Bin ich wie diese Leute, die das schaffen? Und Bernadine hat zu mir gesagt, ja verdammt nochmal, das bist du. Ich glaube, das war für mich das größte Geschenk. Ihre Art, mir zu sagen, du bist eine Schriftstellerin, du verdienst das alles, nimm Raum ein.
You deserve everything, every good thing that comes to you. Own it, own the space that you're in.
Ja, und jede Menge Raum einnehmen konnten sie auch diese Woche beim African Book Festival. Wie wichtig sind solche Festivals für Sie gerade als Debütautorin?
I think it's just so great that we have this space and that we have it like in a space like Berlin.
Ich finde es einfach großartig, dass es dieses Festival in Berlin gibt. Berlin ist eine so vielfältige und großartige Stadt und ich war schon oft hier. Und beim Festival gibt es so viele neue afrikanische Autoren zu entdecken und andere werden wiederentdeckt. Es ist wichtig, diesen Raum zu haben, um gesehen zu werden. Und ich bin auch als Fangirl beim Festival dabei und habe einige Bücher dabei, die ich mir dort signieren lassen will von anderen Autoren, denn ich bin nicht nur Schriftstellerin. In erster Linie bin ich Leserin.
A writer, I'm a reader.
Thank you so much.
Thank you, it's been amazing.
Christina Fontes war mit dabei beim African Book Festival in der Alten Münze in Berlin, das heute schon zu Ende geht. Und ihr Roman Wohin du auch gehst wurde übersetzt von Michaela Grabinger, ist erschienen im Diogenes Verlag, hat 416 Seiten und kostet 25 Euro.
Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Unsere lesende Autorin heute ist die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Zuletzt von ihr erschienen ist der Roman Antichristi, in dem sie unter anderem den Umgang mit dem Kolonialerbe in den Blick nimmt und den Unabhängigkeitskampf Indiens gegen das britische Empire. Das Ganze aber Mitu Sanyal typisch mit ganz viel Humor und Ironie. Und heute empfiehlt sie uns eine ihrer aktuellen Lektüren. Hallo Mitu.
Hey, ich grüße dich aus Wales im Moment.
Hallo, was machst du in Wales?
Ich bin in der Bücherstadt Hay on Wye und lese unglaublich viel. Es ist ganz komisch, hier gerade deutsche Bücher zu lesen.
Verstehe. Du hast ein deutsches Buch mitgebracht zu den Literaturagentinnen, ein sehr deutsches Buch von Matthias Lorenz, das heißt Nachbilder, Rostock-Lichtenhagen und die blinden Flecken der Erinnerung. Was hat dich daran überhaupt interessiert?
Also, weil dieses Buch einfach im besten Sinne das macht, was ich mir von Geschichtsschreibung wünsche. Das zeichnet dieses rassistische Pogrom in Rostock 1992 nach und aber auch, was danach passiert ist. Also wie die Presse, die Politik, die Öffentlichkeit damit umgegangen sind. Und für mich war das, also dieses Pogrom Rostock-Lichtenhagen, wirklich eine Zäsur, weil das so ein bisschen so war, als hätten sich damals die Zeitstrahlen aufgeteilt. Und auf der einen Seite war Deutschland wiedervereint und Fußballweltmeister und später wurden wir dann ja auch noch Papst. Und auf der anderen Seite waren die ganzen brennenden Asylantenheime in den 90ern. Und danach wurden aber nicht etwa Geflüchtete besser geschützt, sondern es wurde diese Asylrechtsverschärfung beschlossen, die wir alle damals wie so eine de facto Abschaffung des Asylrechts wahrgenommen haben. Da wussten wir noch gar nicht, dass es noch viel, viel schlimmer werden könnte. Und diese ganzen Zusammenhänge macht dieses Buch jetzt in gewisser Weise überhaupt erstmal sichtbar.
Rostock-Lichtenhagen 1992, das waren ja 4 Tage massive rassistische Ausschreitungen, hast du eben schon gesagt, mit applaudierenden Anwohnern, mit Molotow-Cocktails auf dieses berühmte Sonnenblumenhaus, diese Unterkunft für Einwanderer. Die Feuerwehr wurde teilweise nicht durchgelassen. Und die Nachbilder dieses Pogroms untersucht jetzt dieses Buch. Was ist mit diesen Nachbildern gemeint?
Also erstmal ist Nachbild ist ja medizinisch tatsächlich das, was auf der Netzhaut übrig bleibt, wenn die zum Beispiel durch zu grelles Licht gereizt ist und das eigentliche Bild aber schon verschwunden ist. Und im Fall von Rostock ist es halt unsere emotionale Netzhaut, die gereizt wurde durch dieses sehr berühmte Foto eines komplett betrunkenen Zuschauers, dieser Gewalt damals, der den Arm so zum Hitlergruß reckt und sich aber dabei ganz offensichtlich in die Hose pinkelt. Und das ist ja das Bild, was ja wahrscheinlich so alle mit diesem Pogrom verbinden. Und das ist auch dem Cover des Buches. Und es ist ja auch ein ganz tolles journalistisches Foto, weil es so eine komplette Geschichte erzählt in einem Bild. Und Matthias Lorenz sagt jetzt, ja, das ist aber wirklich, ist das jetzt so eine komplette Geschichte? Also, dass Rechtsradikale lächerliche Gestalten sind und sowieso alle Ossis. Und der zeigt, wie das deutsche Selbstverständnis im Westen, wie im Osten auch, auf der erfolgreichen Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit basiert. Und dann kommen diese offensichtlichen Neonazis daher. Und wie kann man sagen, das sind aber gar nicht wir, das sind aber die ganz anderen, das hat mit uns nichts zu tun. Und dafür sind dann halt nach der Wende die Ostdeutschen geopfert worden. Das war ja das Narrativ. Obwohl es ja ganz, ganz viele rechtsextreme Anschläge im Westen gegeben hat. Also wie zum Beispiel bei mir um die Ecke in Solingen oder auch der Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße in Köln.
Mhm. Ein anderes Bild, du hast gerade das schon des Betrunkenen im Deutschland-Trikot beschrieben. Ein anderes Bild, das genauer analysiert wird, ist ein Foto einer Imbissbude mit dem Slogan Happy Happy bei Appi. Man kann es eigentlich kaum fassen. Würstchen essen am Rande der Ausschreitung. Das Kapitel dazu heißt dann auch zur Normalisierung rechter Gewalt. Wie konnte das passieren?
Ja, das ist wirklich ein total verstörendes Bild. Weil es ja natürlich unmöglich ist, Menschen in einer Aufnahmestelle für Geflüchtete über Tage zu terrorisieren, ohne zwischendurch mal was zu essen. Also haben die Leute da nicht nur daneben gestanden und Beifall geklatscht, sondern es gab auch 3 Imbissbuden, die die passiven und aktiven Täter da mit Essen versorgt haben. Und die fanden das offensichtlich alle total normal. Aber die andere Normalität war ja diese Wiedervereinigungserzählung von dieser neuen deutschen Normalität. Und die ist ja durch das Bild erschüttert worden. Ne? Die Aufarbeitung der Nazi-Zeit ist jetzt abgeschlossen. Deutschland ist wieder wer. Und deshalb wurde diese rechtsradikale oder rechtsextreme Gewalt, wenn die nicht auf den Osten abgewälzt werden konnte, einfach auch schlicht geleugnet damals. Ne? Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und Matthias Lorenz zitiert dann zum Beispiel Martin Walsers Dankesrede, als er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat und in Bezug auf Rostock gesagt hat, das sind so schreckliche Bilder, die will ich gar nicht glauben. Und das kann ich total gut verstehen. Ich will die auch nicht glauben, aber Walser geht ja noch einen Schritt weiter und sagt, nee, die, die uns diese Bilder zeigen, die wollen uns wehtun. Wow. Und das ist ja so das Tolle an diesem Buch, dass es wie so in einem Krimi die ganzen unter der Oberfläche liegenden Narrative sichtbar macht.
Ja, ich fand es auch sehr, sehr spannend. Also zu jedem Bild, insgesamt sind es 5, liefert er eben einige Erklärungen und Erläuterungen. Und er liefert auch 3 eher vergessene Bilder nach. Kannst du uns ein Beispiel nennen, Mitu, für eins der eher unbekannten Bilder, die Matthias Lorenz hier in den Fokus nimmt?
Also vielleicht das bekannteste von den Unbekannten ist das Bild von Ignaz Bubis, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden damals, der nach Rostock eingeladen worden war, um jetzt mal was Persönliches zu sagen. Und der beim Anblick des rauchgeschwärzten Hauses in Tränen ausbricht. Und das war ja kurz nachdem Kinder oder Nachkommen von Holocaust-Überlebenden aus Frankreich angereist waren und dieses Pogrom in Rostock in einen Kontext mit den nationalsozialistischen Pogromen gestellt haben und angeprangert haben. Ne, weil in dem Haus ja zum größten Teil Roma untergebracht worden waren, die ja auch ebenfalls von den Nazis deportiert und ermordet worden sind. Und damit bin ich ja noch politisiert worden, dass Juden und POCs Allies sind, dass wir Seite an Seite stehen. Und wir werden ja auch gerade heute so massiv gegeneinander ausgespielt, also dass Friedrich Merz vom importierten Antisemitismus spricht. Und das ist halt irgendwie so die Parallele auch zu dem Buch. Ne? Damals waren es die Ossis, die sind die Einzigen, die ein Problem sind. Und jetzt sind es halt die Migranten, die sind die Einzigen, die ein Problem sind. Und wir in Deutschland, wir haben das nicht.
Mhm. Im Buch geht es auch darum, dass die Mehrheitsgesellschaft Rostock-Lichtenhagen am liebsten vergessen möchte. Matthias Lorenz nennt das Empathieverweigerung. Wie erklärt er diese Verweigerungshaltung?
Genau, und das ist ja das andere Bild, das eben nicht um die Welt gegangen ist. Das ist das Foto von Giovanna Miglescu, die es gerade geschafft hatte, sich selbst aus diesem brennenden Sonnenblumenhaus zu retten. Und die hockt mit ihren beiden kleinen Kindern total erschüttert auf dem Bürgersteig und schaut aber trotzdem direkt und total würdevoll in die Kamera. Und warum haben wir damals nahezu nichts über die Opfer erfahren? Mhm. Matthias Lorenz schreibt ja auch, dass niemand Interviews mit den Roma gemacht hat. Ich kann das bestätigen. Also es gab ja damals zum Beispiel auch bei mir in Düsseldorf ein Camp, in dem Roma gegen ihre Abschiebung protestiert haben. Und ich habe damals noch für eine linke Stadtzeitung gearbeitet und bin da hingegangen, habe Interviews mit denen gemacht. Und ich war wirklich die einzige Journalistin. Ich erinnere mich noch daran, wie erschüttert ich war, als der Sprecher der Roma dann sein Hemd hochgerollt hat und mir die Nummer gezeigt hat, die ihm im KZ in den Arm tätowiert worden war. Und Deutschland hat die dann danach abgeschoben.
Unglaublich.
Wenn du deine Begeisterung für dieses Buch in einen Satz pressen müsstest, wie würde der lauten, MeToo?
Also es ist wirklich so ein Bilderbuch der Baseballschlägerjahre. Und wenn ich weiß, was die Baseballschlägerjahre waren, der sollte dieses Buch lesen. Und alle, die das wissen, werden danach noch viel, viel mehr wissen, was ja wirklich für alle sichtbar im Diskurs versteckt war.
Das sagt unsere lesende Autorin Mitu Sanyal über Matthias Lorenz' Buch Nachbilder, mit einem Nachwort von Clemens Meyer übrigens. Erschienen ist es im Schlaufen Verlag, hat 190 Seiten und kostet 22,50 Euro.
Vielen Dank, Mitu.
Ja, ich danke euch.
Die Literaturagenten. Neu auf Tasche.
In unserer Rubrik Neu auf Tasche stellen wir Ihnen jetzt regelmäßig Bücher vor, die wir Ihnen schon vor längerer Zeit ans Herz gelegt haben und die jetzt gerade aber frisch als günstige Taschenbücher erschienen sind. Gerade so kurz vor den Sommerferien passen unsere drei Empfehlungen bestimmt noch gut ins Reisegepäck.
Ja, und das erste Taschenbuch empfiehlt sich besonders für den Urlaub, denn die Geschichte ist auf Reisen entstanden, bei einem Ausflug von Stefanie Sargnagel und der Musikerin Christiane Rösinger nach Amerika. Zwei Frauen studieren das Leben der Einheimischen in abgeranzten Bierspelunken, gigantischen Supermärkten und auf menschenleeren Straßen und freuen sich dabei an, bei allem Widerspruch. Stefanie Sargnagel selbst hat das Buch im rbb-Podcast Orte und Worte so auf den Punkt gebracht.
Es geht in dem Buch ja gar nicht so viel um die USA oder Iowa selbst, als um das auf der Couch herumliegen mit Christiane Rösinger und das Diskutieren mit ihr. Christiane Rösinger hat immer sehr strenge Ansichten und ist sehr kritisch und deswegen ergeben sich da immer ganz lustige, reibende Diskussionen zwischen uns.
Stefanie Sargnagels Iowa ist jetzt bei Rowohlt Taschenbuch erschienen für 14 Euro.
Das zweite Taschenbuch, das führt uns zurück nach Berlin, genauer gesagt nach Kreuzberg. In Südstern erzählt Tim Staffel im Staccato-Stil eine Berliner Breaking Bad Story. Da verliebt sich eine Pharmazeutin namens Vanessa, die eigentlich Drogenkurierin ist, in einen Streifenpolizisten namens Dennis. Und das ist eine Liebesgeschichte ohne Kitsch. Die eigentliche Hauptfigur ist die Stadt Berlin und Südstern stand lange auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 und auch auf der SWR-Bestenliste, wo Jurymitglied Gerrit Bartels den Roman ja sehr griffig zusammengefasst hat.
Wenn man böse ist, würde ich ein bisschen sagen Lindenstraße auf ADHS oder Lindenstraße auf Koks. Aber ich bin dem Roman nicht böse, weil er macht es gut und er hat dieses Pathos und diesen Spaß an dem Erzählen.
Südstern von Tim Staffel ist seit dieser Woche als Taschenbuch zu haben für 15 Euro, erschienen im Kanon Verlag.
Und zum Schluss haben wir noch einen Roman, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Demon Copperhead von Barbara Kingsolver. Ein großer Roman über die Opioidkrise in den USA und zwar erzählt aus der Perspektive eines Waisenkindes. Barbara Kingsolver hat sich dafür viel Inspiration bei David Copperfield von Charles Dickens geholt. Ihre Geschichte aber im 21. Jahrhundert angesiedelt und zwar in ihrer eigenen Heimatregion, den Appalachen. Eine der ärmsten Regionen der USA im Norden des Landes, wo die Schmerzmittel, die so abhängig machen wie Heroin, auf besonders fruchtbaren Boden gefallen sind. Wie Barbara Kingsolver uns im Interview in den Literaturagenten auch erzählt hat.
We were chosen. Lee County, where this novel is set,
wir wurden ausgewählt. Lee County, wo mein Roman spielt, war der Ground Zero der Opioid-Epidemie. Die Pharmafirma Purdue schickte gezielt genau hierher ganze Teams von Drogenverkäufern mit Oxycontin. Sie schenkten der Arzthelferin Süßigkeiten und Blumen. Sie versprachen den Ärzten, wenn ihr 100 Rezepte für dieses Medikament verschreibt, schicken wir euch auf eine Reise nach Hawaii.
In Demon Copperhead erzählt Barbara Kingsolver, was diese Droge angerichtet hat, wie sie Kinder zu Waisen macht. Und der Roman ist jetzt als Taschenbuch zu haben für 16 Euro bei DTV.
Das waren drei Bücher neu auf Tasche. Barbara Kingsolver, Südstern von Tim Staffel und Iowa von Stefanie Sargnagel. Und passend zur gemeinsamen Reise von Christiane Rösinger und Stefanie Sargnagel hören wir jetzt
einen Song von Christiane Rösinger natürlich, Verloren, von ihrem Album Songs of Love and Hate von 2010.
So verbogen und verzogen, so verlogen und verschoben, so verschoben, so verhaltensgestört. So verquer und verquollen, so verzerrt und verschwollen, so verkommen, so verschwommen, so verkehrt. So verbiestert und verbissen, so verbittert und verknittert, so verwittert und verzittert und verbohrt. So verschreckt und verschleppt, so verdeckt und verzeckt, so verschworen, so verkoren, so verloren. So verhundet und verwundet, so verglommen, so verronnen, so verschuppt. So verschlissen und verrissen, so verbissen und verschissen, so verkniffen und verhindert und verdruckst. So verstört und versteinert, so verklemmt, verallgemeinert, so verspannt und verwüstet und verkopft. So
verniedelt und vernagelt, so verregnet und verhagelt, so verbrochen und verkrochen und verstopft. Vergiftet und vernichtet und vergilt, so verlassen und verdauert, so vermauert und versauert, so verzottelt und vertrottelt und vermilbt, so verkorkst und verletzt, so vermiest und verschreckt, so verhätschelt und vertätschelt und vermalt, so vergeizt und verheizt, so verblendet und verwendet, so verstaubt.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Und unser Wirkungstreffer kommt heute von der Schriftstellerin Daniela Krien. Die Leipziger Autorin schreibt Bücher, die selbst für viele Leser und Leserinnen Wirkungstreffer sind. Ihre Romane tummeln sich oft auf Bestsellerlisten. Die Liebe im Ernstfall zum Beispiel, Der Brand oder zuletzt Mein drittes Leben.
Und vor kurzem war Daniela Krien zu Gast in unserem Sendegebiet. Zusammen mit der Autorin Helga Schubert saß sie beim Literaturfestival Lit Potsdam auf der Bühne und hat unter anderem über ihr neues Buch Mein drittes Leben gesprochen.
Anne-Dore, du hast den Abend moderiert, auch für die Literaturagenten gleich einen Wirkungstreffer abgegriffen von Daniela Krien.
Ja, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich habe sie gefragt, welches Buch sie zuletzt begeistert hat, und sie hat folgendes Buch genannt.
Ein Buch, das mich schon meine gesamte eigene Lesegeschichte hindurch begleitet und das ich ungefähr einmal pro Lebensjahrzehnt neu lese, ist der Essay von Ernst Jünger, Der Waldgang. Jünger entwickelt darin eine Art Verhaltenslehre für einen Menschentypus, der maximale geistige Freiheit erlangt. Sein Waldgänger ist dadurch gekennzeichnet, dass er, wie Jünger sagt, ein ursprüngliches Verhältnis zur Freiheit besitzt. Das heißt letztendlich, dass er widerständig bleibt gegen jegliche gesellschaftliche, politische Einflussnahmen und egal wo er lebt, in welchem System er lebt und in welcher Zeit er lebt, der Waldgänger wird einer sein, der dieses ursprüngliche Verhältnis zur Freiheit bewahrt hat und sich immunisiert hat gegen Einflussnahmen. Und ja, wie man dahin gelangt und welche Opfer dafür zu bringen sind, das beschreibt Jünger in diesem 1951 erschienenen Essay, der mir heute im Jahr 2025 angesichts der massiven, permanenten medialen Einflussnahme aktueller denn je erscheint.
Daniela Krien empfiehlt uns Der Waldgang von Ernst Jünger, ein Buch, in dem es nicht darum geht, buchstäblich in den Wald abzutauchen, sondern um innere Unabhängigkeit, obwohl konkretes Waldbaden natürlich immer, auch nicht nur im Urlaub, eine gute Idee ist.
Ja, geht mir eigentlich auch so. Bei Ernst Jünger ist vielleicht noch zu ergänzen, dass er ja nicht unumstritten ist. Also der wird auch gerne von konservativen, sogar rechtsintellektuellen Kreisen herangezogen. Man sollte Ernst Jünger einfach nicht aus dem historischen Zusammenhang reißen. Also Der Waldgang entstand kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1951, wie Daniela Krien ja gesagt hat, und ist ein Text gegen totalitäre Systeme und kann auch heute wirklich spannende Impulse geben, also bei allen Debatten über Freiheit.
Und der Wirkungstreffer von Daniela Krien, Der Waldgang von Ernst Jünger, ist zuletzt im Klett-Cotta Verlag erschienen, hat 104 Seiten und kostet 14 Euro. Und das Gespräch mit Daniela Krien und Helga Schubert bei der Lit Potsdam, das können Sie nachhören in unserem Podcast Orte und Worte. In Berlin und Brandenburg, da leben ja jede Menge Autorinnen und Autoren. Aber für eine von ihnen war diese Woche definitiv eine ganz besondere. Für Ursula Krechel, seit den 90er Jahren Wahlberlinerin. Sie bekommt dieses Jahr den großen, den bedeutenden Georg Büchner Preis. Wir haben ihren Roman Sehr geehrte Frau Ministerin im Frühjahr als Favoritbuch auch vorgestellt in den Literaturagenten. Und der Büchner Preis, da haben wir uns natürlich mitgefreut mit ihr, denn er ist einer der renommiertesten Literaturpreise mit 50.000 Euro gut dotiert und er ist ein Werkspreis, das heißt, er wird nicht jetzt für ein Buch vergeben, sondern gleich für alles, was man da so geschrieben hat. Bei Ursula Krechel kann man auch wirklich definitiv von einem Werk sprechen. Die List ihrer Bücher ist lang. Hast du durchgezählt, Anne-Dore?
Nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall so, dass zwei Hände dafür nicht ausreichen. Also über ein Dutzend Lyrikbände, mehrere Romane, Theaterstücke, Essays, auch viele Hörspiele hat sie geschrieben und sie hat sich selbst einmal als chronische Spurwechslerin bezeichnet, weil sie immer wieder zwischen den Genres hin und her springt. Wir haben diese Woche im RBB natürlich mit ihr gesprochen, haben ihr erstmal gratuliert, aber dann wollten wir von ihr auch wissen, was sie eigentlich daran reizt, in mehreren Genres gleichzeitig unterwegs zu sein.
Bei der einen Form freue ich mich auf die andere oder erhole mich von der letzten. Als ich eine junge Autorin war, schrieb ich und ich wusste nicht genau, wohin das gehen würde, weil ich mochte gerne dieses machen und jenes machen. Auf einmal stellte sich heraus, das ist es genau, dass ich dieses mache und jenes mache und alles versuche, so gut wie möglich zu machen. Ein Roman nach dem anderen zu schreiben, das würde mir nicht gefallen. Ich gehe sehr gerne zwischendurch in andere Formen.
Ja, ihr Debüt war ein Theaterstück, Erika, das ist 1974 erschienen. Da war Ursula Krechel Ende 20 und das handelt von einer Sekretärin, die versucht, ihren Mann zu verlassen. Aber das bringt ungeheure Schwierigkeiten mit für eine Angestellte, in dieser Zeit überhaupt nicht vorgesehen, dass man sich da trennt. Feminismus, Emanzipation, das sind wichtige Themen für sie, für ihre Bücher. Das taucht immer wieder auf in allen Genres und zuletzt eben auch in dem Roman Sehr geehrte Frau Ministerin, mit dem sie eben hier bei uns in den Literaturagenten auch zu Gast war. Da geht es unter anderem um weibliche Gewalterfahrungen und Mutter-Sohn-Konflikte. Eine beeindruckend vielfältige Autorin ist das.
Als hätte Ursula Krechel das geahnt, dass sie den Büchner-Preis genau an dieser Stelle des Jahres bekommen würde, ist vor ein paar Tagen ein neues Buch von ihr erschienen, wie bestellt. Vom Herzasthma des Exils heißt der Band. Schon ein bisschen rätselhaft. Was ist denn bitte das Herzasthma des Exils, Anne-Dore?
Ja, das ist eine Formulierung von Thomas Mann. Der hat das 1945 mal so bezeichnet. Und zwar schrieb er über das Herzasthma des Exils, über die Entwurzelung und die nervösen Schrecken der Heimatlosigkeit. Ursula Krechel hat sich schon in ihren Romanen viel mit Flucht und Exil auseinandergesetzt, zum Beispiel in Landgericht oder in Shanghai, fern von wo. Und Herzasthma des Exils ist jetzt ein Essay mit einer ganz klaren Position. Sie beschreibt darin eben, dass Exil krank macht. Es gibt sogar Studien von Kardiologen, die belegen, dass es ungewöhnlich viele Herzkrankheiten bei Migrantinnen und Migranten gibt. Und Ursula Krechel forscht in diesem Band den Exilbewegungen nach, geht bis ins 19. Jahrhundert zurück und schreibt zum Beispiel über die Rückkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg und schlägt aber auch den Bogen bis in unsere Gegenwart.
Also Herzasthma des Exils, das ist eine Empfehlung von dir, die du machst, auch dass wir uns das mal vornehmen und es auch durchlesen.
Ja, unbedingt. Also ich finde, es ist ungeheuer gegenwärtig auch. Ursula Krechel positioniert sich da sehr eindeutig. Sie schreibt zum Beispiel, ein Nein zur Migration ist ein Ja zum Rassismus. Mhm. Sie erwähnt auch das Treffen der AfD hier in der Nachbarschaft in Potsdam im November 2023 und schreibt, dass dieser gruselige Begriff der Remigration damals nicht einfach aus dem Hut gezaubert wurde, sondern vorher schon in postfaschistischen Kreisen kursierte. Wir haben sie diese Woche auch danach gefragt, was sie angetrieben hat, beim Schreiben generell, damals und heute und mit welchem Blick die Ursula Krechel von heute auf die Ursula Krechel von früher blickt.
Was ich gemacht habe, nun ja, das hatte zum Teil einen großen Zorn und eine Erbitterung auch. Natürlich ist man jugendlich einfach auch heftiger, aber ich verstehe diese Person von damals sehr gut. Aber aus der kurzen Wut damals ist eine lange Wut geworden. Das heißt, die Wut hat sich einfach in andere Texte auch hineinbegeben.
Ja, dieser Essay ist das Ergebnis einer langen Wut vom Herzasthma des Exils, erzählt von Vertreibung, Verlust, Sprachkrise und Identitätszerrüttung. Und Ursula Krechel hat erzählt, dass manche Exilanten tatsächlich den Schlüssel ihrer Wohnung mit sich tragen, nicht wissend, ob sie ihn jemals wieder ins Schlüsselloch stecken können.
Ein ganz starker Moment wahrscheinlich in diesem Essay von Ursula Krechel vom Herzasthma des Exils ist bei Klett-Cotta herausgekommen, hat 104 Seiten, kostet 18 Euro. Allerdings muss der Verlag gerade fleißig nachdrücken, denn nach der Bekanntgabe des Büchnerpreises war die erste Auflage sofort vergriffen. Ein paar Tage müssen Sie sich also leider noch gedulden oder Sie kaufen das Buch eben einfach als E-Book und können es direkt lesen. Wer noch mehr lesen möchte von Ursula Krechel, ihre Bücher sind erschienen bei Klett-Cotta und Jung und Jung.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Gefühlt alle fahren jetzt in den Urlaub, falls Sie keine Lust, kein Geld, keine Zeit haben, um in den Urlaub zu fahren. Wir hätten da was für Sie, Reisen mit den Ohren, denn in der ARD Audiothek gibt es momentan einen Reisepodcast unter dem Titel Schöne Grüße. Jede Menge Reisegeschichten zum Anhören, zum Mitnehmen für alle, die sich eben über die Ohren in andere Welten beamen wollen.
Ja, und das wirklich für jeden und jede irgendwas dabei. Mit Hans-Christian Andersen kann man zum Beispiel in den Harz reisen oder in die Sächsische Schweiz. Mit Annette von Droste-Hülshoff nach Westfalen oder mit August Kopisch in die Blaue Grotte auf Capri. Mit Anna Segers geht es bis nach Mexiko und mit Jules Verne fährt man sogar bis zum Mond.
Ja, und auch für die in den meisten Deutschen tief verwurzelte Italiensehnsucht ist was mit dabei. Heinrich Heines Reisetagebücher zum Anhören. In seinen Reisepass hat er 1828 übrigens unter Reisezweck Vergnügen eingetragen. Das finde ich super. Charles Dickens scheint es ähnlich gegangen zu sein. Der ist unter anderem nach Neapel gefahren, nach Genua oder in die Stadt Piacenza in der Emilia Romana und hat da eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit kennengelernt, die vielen so schwer fällt, nämlich faul sein.
Während ich auf diesem Hügel saß, der früher eine Bastei war und noch früher, als sich eine alte römische Station hier befand, eine lärmende Festung, da wurde ich gewahr, dass ich bis jetzt noch nicht wusste, was es heißt, faul zu sein. Eine Haselmaus, ehe sie sich unter die Wolle in ihrem Kasten verkriecht, muss es gewiss ziemlich ähnlich zumute sein, oder einer Schildkröte, ehe sie sich eingräbt. Ich fühle, dass ich einroste, dass der geringste Versuch zu denken mit einem störenden Geräusch verbunden sein würde, dass nirgends etwas zu tun ist oder getan zu werden braucht, dass es keinen Fortschritt, keine Bewegung, keine Anstrengung, keinen Gewinn für das Menschengeschlecht mehr gibt, über diesen hinaus, dass alles hier vor Jahrhunderten stillstand und sich niederlegte zu ruhen bis zum Tage des Gerichts. Aber nicht, solange der wackere Kurier lebt. Seht, wie er zum Tore von Piacenza hinausrasselt, in dem höchsten Postwagen, den ich jemals gesehen, so dass er aus dem Vorderfenster herausguckt, wie über eine Gartenmauer. Während der Postillion, eine konzentrierte Essenz aller Schäbigkeit Italiens, einen Augenblick die lebendige Unterhaltung unterbricht, um vor einer kleinen, stumpfnäsigen Madonna, die kaum weniger schäbig ist als er, und in einem gemauerten Marionettenkasten draußen vor dem Tore steht, an den Hut zu greifen. In Genua und in der Umgegend ziehen sie die Reben an Gittern von plumpen viereckigen Pfeilern gestützt, die schon an und für sich nichts weniger als malerisch sind. Aber hier windet man sie um die Bäume oder lässt sie über die Hecken hinlaufen. Und die Weinberge stehen voller Bäume, die man zu diesem Zweck in regelmäßigen Zwischenräumen gepflanzt hat. Und jede Rebe schlingt sich um ihren besonderen Stamm. Die Blätter glänzen jetzt im hellsten Gold und tiefsten Rot. Und nie hatte ich einen so anmutigen und bezaubernd schönen Anblick.
Das war eine kleine Exkursion nach Italien mit Charles Dickens, Bilder aus Italien, gesprochen von Max von Pufendorf. Und ja, so richtig faul sein, das kann man auch mit diesem Podcast. Schöne Grüße, den kann man auch hören, wenn man nicht gerade am Strand oder am See liegt. Das geht auch sehr gut, einfach zu Hause auf dem Sofa, Kopfhörer auf oder Lautsprecher an und dann los mit den Reisegeschichten aus der ARD-Audiothek, zu finden unter dem Titel Schöne Grüße.
Egal, ob Sie den Urlaub auf dem Weinberg in Italien oder am Badesee in Brandenburg verbringen, wir wünschen Ihnen zauberhafte Sommerferien.
Mit den Büchern dieser Sendung im Gepäck. Wir hören uns dann im September wieder. Tschüss.